Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir haben uns mal wieder durch einen Infoletter einer Steuerberatung gewühlt und ein paar wirklich interessante Sachen für Sie rausgesucht.
Ja, da sind einige Gerichtsentscheidungen und Hinweise dabei, die es durchaus in sich haben.
Genau, es geht um Betrug, um Homeoffice-Fragen, um Investments und auch um Online-Events aus Umsatzsteuersicht. Also packen wir es an. Fangen wir vielleicht mit was an, das leider immer wieder vorkommt. Trickbetrug.
Ja, ein wirklich bitterer Fall.
Eine ältere Dame wird Opfer vom Enkeltrick, verliert 40.000 Euro und sie wollte das dann als außergewöhnliche Belastung absetzen. Ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, oder? So ein unerwarteter Verlust.
Absolut verständlich aus ihrer Sicht. Aber das Finanzgericht Münster hat da nicht mitgespielt. AZ 1K258024, falls es jemand nachlesen will.
Und die Begründung. Die Richter sagten, das ist zwar tragisch, aber hier hat sich ein allgemeines Lebensrisiko verwirklicht. Und, ganz wichtig, es fehlte an der Zwangsläufigkeit im steuerrechtlichen Sinne. Zwangsläufigkeit? Wie meinen die das? Sie stand doch sicher unter Druck.
Ja, subjektiv sicher. Aber das Gericht meinte, objektiv hätte sie halt die Möglichkeit gehabt, erstmal die Tochter anzurufen oder die Polizei zu informieren, bevor sie das Geld übergibt. Und weil diese Möglichkeit bestand, war es eben nicht zwangsläufig.
Puh, das ist hart.
Allerdings. Aber die Revision wurde zugelassen. Es geht jetzt also zum Bundesfinanzhof. Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Okay, das ist ja immerhin etwas. Bleiben wir mal bei Kosten, die man gern absetzen würde. Nächstes Thema. Umzug für ein Arbeitszimmer. Eine Lehrerin braucht mehr Platz, zieht um, richtet sich ein Arbeitszimmer ein. Sie will die Umzugskosten als Werbungskosten. Klingt für mich erstmal plausibel.
Ja, klingt logisch. Aber auch hier, Finanzgericht Münster sagt nein. Aktenzeichen 14K 2011-22.
Schon wieder Münster. Was war da das Problem?
Die Begründung war, ein Umzug nur um ein Arbeitszimmer einzurichten, der ist primär privat veranlasst. Es sei denn, es kämen halt noch andere berufliche Gründe dazu.
Wie zum Beispiel?
Naja, ein deutlich kürzerer Arbeitsweg oder ein Wechsel des Arbeitgebers. Aber nur die Wohnung größer wählen, das sei eben private Lebensführung.
Verstehe. Das Arbeitszimmer selbst wurde aber anerkannt. Ja, das schon. Die Kosten dafür sind absetzbar, aber eben nicht die für den Umzug dorthin. Das zeigt mal wieder, wie schwierig die Abgrenzung oft ist.
Absolut. Okay, Themenwechsel. Weg von den Kosten hin zu den Einnahmen. Investmentfonds und ETFs. Sehr beliebt, ja? Was muss man da steuerlich wissen? Also, ganz wichtig sind eigentlich drei Ertragsarten für Anleger. Erstens, die Ausschüttungen, die kommen ja direkt aufs Konto.
Klar.
Die Gewinne, wenn man Anteile verkauft. Auch logisch.
Mhm.
Und drittens, und das übersehen manche, die sogenannte Vorabpauschale.
Vorabpauschale, das klingt kompliziert.
Ist es ein bisschen, das ist sozusagen eine Art fiktiver Ertrag, der auch bei thesaurierenden Fonds, also denen, die Gewinne wieder anlegen, jährlich besteuert wird.
Moment, ich zahle Steuern, obwohl ich gar kein Geld sehe? Genau. Die Pauschale orientiert sich am Basiszinssatz und wird dann meist automatisch vom Depot abgebucht, also vom Verrechnungskonto, wenn der Sparerpauschbetrag weg ist.
Okay, das muss man auf dem Schirm haben für die Liquidität?
Wenn man dann später verkauft, wird diese bereits versteuerte Pauschale angerechnet. Man zahlt also nicht doppelt.
Gut zu wissen. Und Sie erwähnten noch die Teilfreistellung.
Ja, genau. Das ist auch noch ein Punkt. Je nachdem, was im Fonds drin ist, bleibt ein Teil der Erträge steuerfrei. Bei Aktienfonds sind das zum Beispiel 30%.
Warum das?
Die Idee ist, eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. Die Unternehmen im Fonds haben ja auf ihre Gewinne oft schon Steuern gezahlt. Das macht Aktienfonds steuerlich etwas vorteilhafter. Verstanden. Gut, nächstes großes Feld. Umsatzsteuer. Da gab es was Neues vom Bundesfinanzhof zur Frage, was ist eigentlich eine Rechnung?
Ja, das ist interessant. Der BfH hat gesagt, ein Dokument kann schon eine Rechnung sein, wenn die wesentlichen Angaben draufstehen. Also Aussteller, Empfänger, Leistungsbeschreibung kann auch ein Verweis sein, Entgelt und eben die Umsatzsteuer.
Okay, und was ist daran jetzt so besonders?
Das Besondere ist, das gilt selbst dann, wenn gar keine Leistung erbracht wurde. Oder wenn die Umsatzsteuer zu Unrecht ausgewiesen wird.
Wie bitte?
Das heißt, ich schreibe aus Versehen Umsatzsteuer auf irgendein Papier und schulde die dann dem Finanzamt?
Genau das. Das steht so in § 14c Absatz 2 des Umsatzsteuergesetzes. Wer Umsatzsteuer ausweist, schuldet sie. Damit soll halt verhindert werden, dass der Empfänger vielleicht Vorsteuer zieht, obwohl er gar keinen Anspruch darauf hat.
Wow, das ist ja eine Falle, in die man schnell tappen kann.
Absolut. Da muss man echt aufpassen, was man auf Dokumente schreibt, die irgendwie nach Rechnung aussehen könnten. Sobald der Anschein erweckt wird, greift das. Sehr wichtiger Hinweis. Und noch ein Umsatzsteuerthema zum Schluss. Online-Veranstaltungen. Livestream versus Aufzeichnung. Macht das einen Unterschied? Ja, einen erheblichen. Das hat das Bundesfinanzministerium jetzt klargestellt. Eine Aufzeichnung, die man jederzeit abrufen kann, ist eine elektronisch erbrachte Leistung.
Okay, und das heißt?
Das heißt meistens voller Umsatzsteuersatz, keine Steuerermäßigung oder Befreiung. Anders ist es bei Echtzeitübertragungen, also Livestreams.
Aha.
Das gilt als sonstige Leistung am Veranstaltungsort bzw. da, wo der Empfänger sitzt. Und hier sind unter Umständen Steuerbefreiungen möglich, zum Beispiel für Bildungsanbieter nach § 4 Nummer 21 oder der ermäßigte Satz. Also für Anbieter digitaler Inhalte, Augen auf bei der Gestaltung. Die Form entscheidet über die Steuerlast. Genauso ist es. Die technische Umsetzung hat direkte umsatzsteuerliche Folgen.
Puh, das war jetzt wirklich ein Ritt durch einige steuerliche Fallstricke und Details, von bitteren Verlusten, die man nicht absetzen kann, über die Tücken beim Arbeitszimmer bis zu Fonds und der digitalen Umsatzsteuer. Ja, was man wirklich sieht, diese Grenze zwischen privaten und beruflichem oder geschäftlichen, die ist oft total fließend und eben oft Streitthema mit dem Finanzamt. Und gerade im Steuerrecht steckt der Teufel ja bekanntlich im Detail.
Absolut. Und diese Details ändern sich ja auch ständig durch Urteile oder neue Schreiben vom Ministerium. Genau. Man muss da wirklich am Ball bleiben. Und vielleicht als Gedanke zum Mitnehmen für Sie. Denken Sie nochmal an dieses Rechnungsbeispiel. Wie schnell kann ein Dokument, vielleicht nur eine Zahlungsaufforderung, auf der versehentlich Umsatzsteuer steht, zu einer echten Steuerschuld führen? Selbst ohne Leistung dahinter. Das zeigt, wie wichtig Sorgfalt ist. Ein kleines Detail mit potenziell großen finanziellen Folgen.
Genau das. Damit sind wir für heute durch. Bis zur nächsten Analyse.